jetzt also das, was manche gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Der Abschluss der Predigtserie über das Vaterunser. Angefangen hat es so gefühlt 1985 oder so. Tatsächlich, ich habe nochmal nachgeguckt, es war der 20.08.2023. Und heute, zack, das Finale. Soweit, so gut. Es passiert leider, ganz leider, hin und wieder einmal, dass in Deutschland ein Polizist erschossen wird. Und es ist schon etwas her, dass ein Reichsbürger einen Polizisten hier in Bayern erschießt. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, in 2016. Aber das ist, finde ich, schon etwas, wo man genauer hinschauen muss oder auch hinhören muss. Erst kürzlich gab es in Frankfurt den, das ist ein Auftaktprozess gewesen, einen gegen den in so einem sogenannten Reichsbürgerprozess gegen Prinz Reuß, der hat noch mehrere Namen, als Rädelsführer. Und geplant hatten diese Reichsbürger den Umsturz der Bundesregierung. Wenn man sich das mal so überlegt, so ein Reichsbürger, das sind aus meiner Sicht komische Menschen. Das habe ich soweit erstmal festgestellt. Ich halte mich sonst ja durchaus und sehr mit politischen Äußerungen zurück. Aber das finde ich schon irgendwie abgefahren. Das sind Menschen, die in Deutschland, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, die Bundesrepublik aber nicht anerkennen. Das ist aus ihrer Sicht kein legitimierter Staat, sondern sie sagen, wir leben im Deutschen Reich. Das muss nicht unbedingt auf eine rechte Gesinnung hindeuten, tut es aber fast immer, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Sie beziehen sich also auf das Deutsche Reich vor fast 80 Jahren oder vor mehr, etwas mehr als 80 Jahren ungefähr und sagen, das ist der Staat, in dem wir leben. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es ganz gut ist, dass es den Staat nicht mehr gibt. Ein bisschen kurios wird es dann, wenn man sieht, was die dann daraus machen, wenn man das so auch weiterdenkt. Da basteln sie sich eigene Ausweise und zahlen auch keine Steuern und alles solche Sachen, weil sie einfach diesen Staat nicht anerkennen. Sie leben so in ihrem eigenen Reich, finde ich. Irgendwie ist das so, als wenn sie ein Land hätten ohne Land. Das ist aber auch an anderen Stellen, gibt es Beispiele dafür. Zum Beispiel der IS, der Islamische Staat. Er ist ja gar kein Staat. Deshalb steht das auch ganz häufig, wenn davon berichtet wird, steht da der sogenannte Islamische Staat. Der hat kein Land, keine festen Grenzen, keine Legitimation, keine Anerkennung. Die schweben irgendwie so überall und nirgends. Und alle wissen, es gibt sie. Aber so ganz genau beschreiben, wo die jetzt so sitzen, ja, Nahe Osten oder so, aber damit hört es dann auch schon auf. Also was ihr vielleicht daraus erkennen könnt, ich mag dieses Wort Reich insgesamt nicht so gerne. Also das großgeschriebene Reich. Und manche haben es verstanden. Und ich finde, das klingt auch so sehr nach Nazi. Also für mich ist der Gebrauch so negativ behaftet, dass ich wirklich das Wort nicht so gerne gebrauche. Aber ich muss feststellen, dass es in der Bibel häufig vorkommt. Ziemlich häufig. Auch im Neuen Testament kommt es ziemlich häufig vor. Und manche Übersetzungen sind, glaube ich, oft, weil es vielleicht noch mehr Menschen gibt, die, so wie ich, das Wort Reich nicht so gerne mögen, sind dazu übergegangen, eine andere Übersetzungsform zu wählen, nämlich Himmelreich. Das hört sich schon mal ganz anders an. Aber eigentlich steht da Reich Gottes. Also so ein Königreich Gottes, könnte man auch sagen. da, wo die Herrschaft Gottes ist. Das wäre vielleicht aus meiner Sicht die beste Übersetzung. Dieses Wort Reich kennen wir aber auch noch so aus unserem Alltag. Ha, das ist also dein Reich. Hier lebst du, ne? So. Oder bitte, hier, das ist mein Reich.
Ja.
Das kann jetzt mein Büro sein oder was man sich auch immer darunter vorstellen kann. Das ist ein klar abgegrenzter Bereich, in dem ich das Sagen habe. Das ist ein Reich. Und wenn man jetzt vom Reich Gottes spricht, kennt ihr alle, ne? Reich Gottes.
Ja.
Ja, gut. Also für die Kamera, einmal gab es ein Ja.
Nein.
Das ist für mich jetzt auch Legitimation genug, um weiterzumachen. Aber wenn man jetzt hingehen sollte und sagt, beschreibe doch jetzt mal das Reich Gottes, dann würde es wahrscheinlich noch weniger Ja's oder noch weniger Nicken hier in dem Raum geben. Da ist es dann schon, ja, vielleicht ein bisschen schwieriger zu sagen, ja, wir wissen eine ganze Menge davon und Bibelkenner denken dann, ja, diese Gleichnisse. Heißt es doch immer, das Reich Gottes ist wie? Genau, ganz genau. Das stimmt, ganz viele Gleichnisse von Jesus, also Beispielgeschichten von Jesus, sind tatsächlich Auslegung und Beispiele dafür, um das Reich Gottes zu beschreiben. Tatsächlich. Aber wann das ist, wo das Reich Gottes ist, wem es gehört, wer hinein darf, was sind die Kennzeichen dieses Reiches? Fragen über Fragen. Und das waren jetzt gerade schon ganz schön viele Fragen. Heute wollen wir das beenden und müssen endlich mal, würde ich gerade sagen, aber das steht ja gar nicht, gründlicher arbeiten. Ich kann schon mal sagen, alle, die eine Bibel dabei haben, digital oder auch analog, die können die mal rausholen. Das ist jetzt spannend, also auch so ein kleiner Test. Für alle, die nichts dabei haben, wäre ja mal eine Idee, eine Bibel mitzubringen hier zum Gottesdienst. Und dann könnt ihr mal Matthäus 6, Vers 13 aufschlagen. Für alle, die nichts dabei haben, ich werde das hier natürlich komplett verraten. Verraten hat die Andrea eben gerade auch schon, dass die Überschrift heute, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, ist. Und wenn ihr jetzt die Bibel aufgeschlagen habt, dann schauen wir uns das mal an, kennen diesen Text des Vaterunsers ja auswendig und dann lesen wir in der Bibelübersetzung, die uns, die denn vielleicht den meisten vorliegt, nichts. Das steht da überhaupt nicht. Es sei denn, ihr habt eine Luther-Übersetzung. Dann steht das da. Also das, worüber ich heute predigen möchte, steht nicht in der Bibel. Das ist natürlich dann immer schwierig, wenn man dann eine Textauslegung machen möchte, wenn der Text gar nicht da ist. Bei fast allen Übersetzungen fehlt dieser Abschnitt. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das steht da nicht. Das ist schon mal gleich das erste Problem. Fängt ja relativ gut an mit der Bibelauslegung heute. Warum ist das aber so? Luther hat die Bibel, wie ich finde, in einer, weiß nicht, was ich sagen soll, in einer grandiosen Aktion in ganz, ganz kurzer Zeit, glaube in 10 Wochen, hat er das Neue Testament übersetzt. In 10 Wochen. Das ganze Neue Testament. Er hatte als Vorlage eine lateinische Bibel und glaube auch noch ein paar griechische Textzeugen auch. Aber das, was er als Vorlage hatte, das, was er übersetzt hat, das stützte sich auf Textzeugen. Das heißt so, das sind also alte Schriften, die waren zu dem Zeitpunkt ziemlich jung. Heute hat man inzwischen viel ältere gefunden. Das heißt, das, was Luther übersetzt hat, da steht das drin. Und die Älteren, die man jetzt gefunden hat, auf die man sich heute stützt, wenn man die Bibel übersetzt, da steht das dann eben nicht drin. Und deshalb sind die meisten Bibelübersetzungen dahingegangen zu sagen, ach nö, in den ältesten Handschriften, die uns vorliegen, steht das nicht, also drucken wir das auch nicht ab. Das zur Erklärung. Meistens gibt es auch noch eine Fußnote, weil dieser Text ja relativ vielen auch bekannt ist. Es ist aber auch nicht ganz so wichtig, muss ich zugeben. Ich wollte nur mal so ein bisschen prahlen heute. Aber dieser Text, dieser Inhalt, um was es mir heute geht, der findet sich ja im ganzen Neuen Testament wieder. Also von daher ist es auf jeden Fall korrekt, was da steht. Denn dein ist das Reich. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist so. Das Vaterunser ist ja Teil der Bergpredigt. Das ist so die erste große Rede, die Jesus gehalten hat. Vor ganz vielen Menschen. Und das erste Mal öffnete er auch sein Herz und seine Gedanken, das, was er über die Menschen denkt und über sich und über Gott und über die Zusammenhänge zwischen diesen Personen und Gruppen und Parteien, sage ich mal. Jesus redet sehr, sehr häufig vom Reich Gottes. An einer Stelle sagt er sogar, dass er gekommen ist, also der Grund für sein Kommen ist, dass er das Reich Gottes verkünden möchte. Wenn mich nicht alles täuscht, steht das in Lukas 4. Und dann sagt er manchmal, das Reich Gottes ist nah. Steht nah bevor. Das können wir uns hier mal merken. Und dann sagt er an einer anderen Stelle, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und an anderer Stelle sagt er wieder, das Reich Gottes wird kommen. So, was macht man jetzt? Was denn nun, Jesus? Das eine, das andere oder noch das ganz andere? Ich glaube, das ist nur zu verstehen, wenn man sich löst von so einer menschlichen Vorstellung eines Reiches, wo man sagt, okay, hier ist die Grenze, ich fahre, weiß ich nicht, wir fahren häufiger nach Holland, also wenn man nach Aachen fährt und dann kommt die Grenze und da ist dann Holland oder nach Polen rüberfährt oder nach Frankreich, wie auch immer. Aber so funktioniert das Reich Gottes nicht. Das hat natürlich auch Grenzen, aber das hat keine Grenzen nach menschlichen Maßstäben. Das Reich Gottes, das kann man sich schon mal merken, ist nicht an Ort und Zeit gebunden, sondern nur an seine Gegenwart. Das Reich Gottes ist nur an die Gegenwart Gottes gebunden und ansonsten nichts. Wo Gott ist, in Jesus und in seiner Kraft, also auch in seinem Heiligen Geist, da ist es gegenwärtig. Da ist es schon da. Es ist nicht unser Reich, das gehört einfach auch nicht uns. Es ist Gottes Hoheitsgebiet oder Herrschaftsgebiet. Da hat Gott das Sagen. Es wird kommen, immer wenn wir Gott begegnen. Und es ist gekommen, wenn wir uns ihm angeschlossen haben. Und in seiner Vollkommenheit wird es kommen, entweder nach unserem Tod oder wenn Jesus leiblich auf die Erde zurückkommen wird. Das ist einer der entscheidenden Faktoren für das Reich Gottes, Doppelpunkt seiner Gegenwart. Die spannende Frage oder vielleicht auch die spannendste Frage bei diesem ganzen Thema ist allerdings, wer gehört denn dazu? Wer gehört denn zum Reich Gottes? Hilfreich ist an dieser Stelle Paulus mit seinem Brief an die Römer. Da gibt es so einen, ich glaube, das war so ein Motivationsvers für Martin Luther. Damit hat er die ganze Reformation ins Rollen gebracht. Nachzulesen im Römer 1, Vers 17. Und das, da wo es drauf ankommt, habe ich in Rot geschrieben, der Gerechte wird aus Glauben leben, nicht aus Werken, sondern aus Glauben. Also die Menschen, die das tun, an Christus glauben, als den Sohn Gottes, als den Auferstandenen, die gehören schon mal garantiert dazu. Sie haben sozusagen den Personalausweis bekommen und haben Bürgerrechte. So, vielleicht schlafet jetzt mal nicht so viel. In Johannes 3, Vers 3 steht, das bestätigt das noch einmal im Gespräch, Jesus mit Nikodemus. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in der Hoffnung für alle steht, darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und nicht erleben. Mir kam es da jetzt nochmal auf das Erleben drauf an. Neugeboren werden heißt sozusagen mit Christus sterben und wieder auferstehen. Glauben im vollkommenen Zusammenhang, das heißt nicht nur als Teil, sondern als Mittelpunkt meines Lebens. Nicht nur als Teil. Er ist der Herr, ich werde zu seinem Herrschaftsbereich. Ich werde sozusagen zu Reich Gottes. Ja, aber was heißt denn das? Ist das nur so ein Annehmen, so ein Existenzglauben? Jawohl, es gibt Jesus oder es gab ihn. Im Neuen Testament lesen wir, ihr glaubt, dass ich der Gesandte Gottes bin. Da habt ihr recht. Aber das glauben die Dämonen auch. Es geht um mehr als nur um den Glauben daran, dass es wirklich die Existenz von Jesus gibt. Es gehört ganz elementar, es gehört auch das Vertrauen dazu. Wieder zurück zu der Bergpredigt. Da sagt er vorher schon, da gibt es dann diese Seligpreisung. Wörtlich übersetzt muss man sagen, Glücklichpreisung. Glücklich ist wer, und dann kommt das, oder selig ist wer. Dann lesen wir da von den geistlich Armen. Denn ihnen gehört das Reich Gottes, ihnen gehört das Himmelreich. Die geistlich Armen, die nichts mehr vorweisen wollen und sagen, Jesus, ich habe doch schon echt was geleistet in meinem Leben, ich habe echt ein Wahnsinnsgebetsleben und Lobpreis, da träumen andere davon. Ich habe ein Anrecht, ich habe es mir verdient, Teil deines Herrschaftsbereiches zu sein. Oder umgekehrt, und jetzt kommen wir zu diesen kleingeschriebenen Reichen. Das sind Menschen, die es richtig, richtig schwer haben, ins Himmelreich zu kommen. Es sind die Reichen. Das kommt tatsächlich nicht, weil ich das so empfinde oder glaube, sondern das kommt mehrmals in der Bibel vor. Und weil es so schnell passiert, dass nicht mehr Christus im Mittelpunkt meines Lebens steht, sondern mein Geld. Das, was ich besitze. Das, was ich mir aber auch schließlich hart erarbeitet habe. Das ist plötzlich viel, viel wichtiger als Jesus. Und das geht vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das geht so ein bisschen so schleichend, wenn man das auch nicht so richtig merkt. Die, so steht es in der Bibel, die werden es schwer haben. Ihr kennt die Geschichte mit dem Kamel. Das sind die Reichen, die Kamele. Es ist nur biblisch, was ich jetzt sage. Für euch ist es richtig, für uns, für euch, für die Reichen, ist es richtig schwer, ins Himmelreich zu kommen. Dazu passt dann aber wiederum das Positive. Ihr müsst werden wie die Kinder. Wie die Kinder. Wenn ihr seid wie die Kinder, dann kommt ihr ins Himmelreich. Sonst kommt ihr da nicht rein. Ultimativ, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Was sind denn da so die Kennzeichen von Kindern? Wir haben ja selber einige und ich habe überlegt. Kinder, sind bereit zu empfangen. Wenn man Kindern was schenkt, jedenfalls je kleiner sie sind, desto besser funktioniert das. Wenn man denen was schenkt, ohne Geburtstag oder sonst irgendeinen klaren Anlass zu haben, dann ist das für sie gar kein Problem, das Geschenk zu empfangen. Wenn man das jetzt so machen würde, ist auch was drin?
Hey.
Wenn ich das jetzt also dem Werner gebe und schenke, du hast keinen Geburtstag, ne?
Nee.
Und ist auch kein Weihnachten, also von daher, dann würdest du jetzt vielleicht denken, ich habe jetzt nichts für dich. Das ist jetzt blöd. Dieses schlechte Gewissen dann, ne? Ich müsste das irgendwie legitimieren. Ich müsste das irgendwie kompensieren, ausgleichen. Da steckt so, also jedenfalls in mir steckt so etwas drin. Und ich glaube, das ist ein Kennzeichen, dieses kindliche Empfangen. Wir können es nicht. Wir können nur empfangen von Jesus und können ihm nicht sagen, ja, das wurde aber auch Zeit. Ich habe ja schließlich auch schon so ein paar Sachen für dich gemacht. Kinder können vertrauen, können Hilfe annehmen. Von Kindern können wir viel lernen. Warum ist das Reich Gottes interessant für uns? Ich beziehe das mal auf mich. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr euch da irgendwie mit einklinken wollt oder könnt, wie auch immer. Warum ist das Reich Gottes interessant für mich? Ganz ehrlich, weil ich nur im Reich Gottes, das ist ja immer da, wo ich auch bin, weil ich ja zu ihm gehöre, aber nur in seiner Gegenwart und besonders auch an Orten wie hier, wo noch mehr Christen zusammenkommen, dort kann ich Gott begegnen, seine Kraft erleben und seine Herrlichkeit sehen. Herrschaft, Kraft und Herrlichkeit. Und solange wir leben, wird das immer mit so irgendwie mit so einem Schleier sein. Aber irgendwann wird das mal das Paradies sein. Dann wird das sein, wo es ohne Schleier ein Bild, ein Blick, eine Gegenwart auf Gott geben wird. Ein Miteinander ganz uneingeschränkt. Das wünsche ich mir sehr. Und der erste Bibelvers, den ich auswendig konnte, der hing bei meinen Eltern, kam aber, glaube ich, von ihren, von den Schwiegereltern, wie auch immer, im Wohnzimmer. Das war so auf so einem, das ist schon lange her, auf so einem Pappding. Das war nicht so schön, aber wertvoll. Und damit war es doch auch einigermaßen schön schon wieder. Aber noch schöner ist der Vers, der da drauf steht, nachzulesen in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Himmelreich, nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Das können wir uns auf die Prioritätenliste, also alles das, was wir noch in diesem Jahr erreichen wollen, da können wir jeden einzelnen Punkt in eine Position nach unten schieben und oben steht als erstes Trachten. Ich will es beachten, ich will es in den Vordergrund stellen. Ich möchte dazugehören. Ich will diesen Status ausbauen. Ich will, dass das Reich Gottes in meinem Leben eine größere Bedeutung gewinnt. In allen Bereichen, nicht nur in manchen. Das gehört bei dieser Prioritätenliste auf die Position 1 als erstes. Und das andere, das wird euch dann alles zufallen. Das werdet ihr auch bekommen. Alles, was ihr braucht, das werdet ihr bekommen. Kann man Gott mal wirklich noch einmal sagen, wenn einem das schwerfällt? Es ist eine Vertrauenssache. Es ist aber auch eine Zusage, die er uns gibt. Ich lade euch heute sehr ein in das Reich Gottes. Ich lade euch ein, neu zu sagen, jawohl, Jesus, ich möchte, dass du die Herrschaft in meinem Bereich einnimmst, damit mein Reich dein Reich wird. Ich möchte, dass aus meinem Reich Himmelreich wird. So ein Vorgeschmack auf das Paradies, wie ich das mal nennen. Wenn wir unser Leben mit ihm teilen, dann wird es es. Erst zuerst der Herr, das sagen wir ja manchmal so, dann heißt das, er hat auch das Sagen. An einer anderen Stelle sagt Jesus, ich bin die Tür. Nicht irgendeine, sondern die Tür zum Himmelreich, zur Gegenwart Gottes. Jesus ist Weg und Ziel in einem. Und der Glaube an Jesus Christus und die Inanspruchnahme der Vergebung, das ist ja nicht nur so ein einmaliger Prozess, sondern das ist ja irgendwie was Langes, etwas Wiederkehrendes, mit dem wir leben, ist das Himmelreich. Ich setze Jesus an erste Stelle. Und das ist ein dauernder Prozess. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Natürlich gilt das. Ich bin ein Kind Gottes. Wenn ich das einmal so gesagt habe und empfangen habe. Und trotzdem ist es ein ständiges immer wieder. Ich habe in der letzten Woche etwas toll, ich weiß gar nicht, ob wir es toll nennen sollen, aber jedenfalls was Interessantes gehört. Was Tolles, Interessantes. Christ zu werden bedeutet das Ende der Selbstrechtfertigung. Ich habe darüber nachgedacht, ich denke auch immer noch darüber nach, könnt ihr vielleicht auch machen. Christ zu werden bedeutet das Ende der Selbstrechtfertigung. Da kann man mal drüber nachdenken. Ich habe jedenfalls eine Zeit dafür gebraucht. Und dann noch entschulden und befreien kann dich nur Jesus Christus. Wenn du vor ihm auf die Knie gehst, können die Anforderungen der Gesellschaft dich nicht mehr in die Knie zwingen. Das ist eine gute Nachricht. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Diese Nachricht wiederum kann man auch in der Bibel nachlesen. Diese Nachricht von der Möglichkeit, durch Jesus Kontakt zu Gott zu haben. Es ist die Kraft Gottes. Es ist schwer, sich auf andere zu verlassen und dann noch auf jemanden, den man nicht sieht, weil es so ein Loslassen bedeutet, ich lasse die Sicherheit meines Lebens los. In unserer Gesellschaft, wisst ihr, was die größte Frage in unserer Gesellschaft ist? Was schafft mir Sicherheit? Und dann loszulassen, gerade wenn man Jesus nicht sehen kann. Ich möchte langsam aber sicher abschließen mit einem Zitat von einem 6-jährigen Mädchen. Sie hat Folgendes gesagt: Gott ist größer als alles. Gott ist kleiner als alles. Er ist so klein, dass er immer in mir ist. Und er ist so groß, dass ich immer in ihm sein kann. Ich brauche Gott nicht zu sehen. Das wäre auch unpraktisch, weil er meine Sicht versperren würde. Ja. Er ist da. Er ist, der er ist. Er ist unbedingt erlebbar, weil er lebt. Und was wir tun können, ist unser Herz öffnen und loslassen vor Gott. Und heute feiern wir Abendmahl und das ist natürlich die Gelegenheit überhaupt, sich aufzumachen zu Jesus Christus und zu sagen, ich komme unter dein Kreuz. Ich komme unter dein Kreuz und sage damit, du bist der Herr. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir sehr dafür, dass du uns diese Möglichkeit geschaffen hast, dass du das durchgezogen hast, dass du nicht zwischendurch gesagt hast, ach nö, das will ich doch nicht. Du hast den Weg freigemacht zu deinem Vater, zu unserem Gott. Und ich bitte dich darum, dass wir in unseren Bemühungen immer wieder diesen Weg durch komische Sachen neu zu verschließen, dass du uns daran hinderst und uns hilfst, die Bahn frei zu machen. Möchte ich bitten, dass das Reich Gottes in uns wächst, in uns, um uns herum und in unserer Stadt und in unserem Land, weil es darum geht, dich in den Mittelpunkt zu stellen. Amen.
So.